Die meisten Kriegshelden sind für mich keine. Wer andere ins Feuer befiehlt, ist selten ein Held. Und mit denjenigen, die erst sterben müssen, um welche zu werden, kann ich wenig anfangen. Trotzdem stammt einer meiner Helden aus dem letzten Weltkrieg. Er ist eine Frau. Ich weiß weder ihren Namen noch, wo genau sie lebte. Nur, dass es auf einem Gehöft in der Normandie war. Vor Jahren bin ich mal durch Nordfrankreich gefahren. Vielleicht habe ich dabei auch ihren Hof gesehen. Ich entsinne mich an eine raue Landschaft, grün und eher flach, zerschnitten von Knicks, mit an Feldsteinen eingefriedete Äcker und graue Häuser, geduckt unter der Weite eines nördlichen Himmels. Es war ein heißer Spätsommertag des Jahres 1944, wenige Wochen nach der alliierten Landung. Der Krieg lag in den letzten Zügen. Hitlers Truppen hatten die Gegend bereits geräumt. Stündlich erwartete man das Einrücken der Engländer. Sie stand gerade draußen, als ein versprengter Nachzügler auf ihren Hof getrottet kam, verschwitzt und verdreckt, in deutscher Uniform. Er war ein müder Krieger, der von Afrika bis Nordfrankreich gefochten hatte, 4 lange Jahre, ein Greis von 23, mit dem versonnenen Etwas in den Augen, das amerikanische Veteranen den 1000-Yard-Blick nennen. Doch sie muss in ihm etwas anderes gesehen haben, wahrscheinlich bloß das gehetzte Tier, das vor Furcht und Erschöpfung zitterte. Ich stelle mir Szenen des deutschen Rückzugs aus Frankreich vor, wie Wehrmacht und SS Lebensmittel requirieren, Vieh wegzerren unter den Flüchen und Klagen der Bauern, denen sie gleich auch noch die letzte Ziege nehmen oder spaßeshalber erschießen. Eine besiegte Armee, die plündernd ostwärts zieht. Verwundete an den Straßenrändern, Kolonnen von Lastwagen, bepackt mit dem Beutegut der Offiziere, Möbeln, Bildern, Teppichen, gestohlen in Schlössern und Museen, die mit Vollgas an Sterbenden vorüberrollen. Er bat sie um Wasser. Sie führte ihn in die Küche und lud ihn ein, sich zu setzen. Er lehnte seinen Karabiner an die Wand und fiel auf einen Stuhl. Die Küche war angenehm kühl. Sie holte den Kuch mit der Milch und das halbe Brot, das vom Morgen übrig geblieben war, schob ihm beides zu und schenkte ihm einen großen Becher voll. Er war so ausgelaugt, dass er den Becher zum Trinken zwischen beide Hände nehmen musste. Kurz darauf kamen 3 Männer herein. Einer von ihnen war der Bauer, der andere sein Bruder und der dritte der Cousin. Vielleicht war es auch gar nicht der Bauer, sondern ein Onkel. Oder ihr Vater mit den beiden Knechten. Keine Ahnung. Jedenfalls begutachteten die 3 den ungebetenen Gast tuschelnd. Der Deutsche hockte teilnahmslos am Tisch und war damit beschäftigt, beim Kauen nicht einzuschlafen. Bis einer der Männer sein Gewehr nahm, den Lauf auf ihn richtete und durchlud. Da begreift der Deutsche, was sie besprochen haben. Er ist ihre letzte Chance, in diesem Krieg noch einen Krümel Ruhm abzugreifen. Sie werden ihn vor die Tür schleifen und dort totschlagen, um ihn anschließend auszustellen, als Beweis ihrer Tapferkeit, damit ihre Nachbarn kommen können und sie beglückwünschen und die britischen Soldaten ihnen auf die Schulter klopfen und Zigaretten spendieren. Es ist ein Fehler gewesen, hier um Wasser zu bitten. Keine Stunde und die Fliegen, die jetzt über der Milch kreisen, kriechen in seinen Augen. Da fängt die Frau an zu schreien. Sie geht auf den Mann mit dem Gewehr los, ohrfeicht ihn links und rechts, reißt ihm die Waffe aus den Händen. Im selben Moment dröhnen draußen Dieselmotore. Englische LKWs rumpeln vor das Haus. Der Deutsche schrickt panisch hoch. Die Frau legt ihm die Hand auf den Arm. Reste là, la guerre est finie pour toi. Bleib da, der Krieg ist für dich zu Ende. Doch mein Vater schlug ihr Angebot aus. Er sprang auf, packte das Gewehr. Sie ließen durch die Hintertür hinaus. Er lief weg. Die meisten laufen vor der Freiheit weg. Als er ihre Sätze wiederholte, schluchzte er lachend auf. Kurz, nur ein entgleister Laut. Dann hob er die Schultern, wog die Hände in der Luft und sah mich an. Seine Augen waren groß und braun und nass. Verstehst du? Nur so viel, dachte ich. Da war eine, die das Spiel nicht mitmachte. die dem Wahnsinn widerstand, die dir Milch gab, als du sie nach Wasser fragtest, und Brot. Sie schenkte dir die Freiheit, mit dem Töten aufzuhören, aber sie hielt dich nicht. Fürs Leben entscheiden musstest du dich selbst. Sie ist der erste Held, von dem du mir erzählst. Laut fragte ich ihn bloß, warum er nicht geblieben sei, ob aus Angst oder aus Scham. Er kaute leer, zuckte die Achseln. Das wisse er nicht mehr. Sein Blick floh ins Leere und die Kiefermuskeln tanzten. Er habe gefürchtet, die Engländer würden ihn erschießen, erklärte er dann. Die wären schließlich gerade auf dem Vormarsch gewesen. Da könne man keine Gefangenen machen. Gefangene seien lästig. Die müsse man bewachen. Das binde Zeit und Kräfte. Ob und wie oft er die eigenen Gefangenen getötet hat, blieb sein Geheimnis. So, wie er meine Frage damals verneinte, steht mir immerhin frei, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, wie viele Franzosen 1944 zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt waren und hinter Lagerzäunen hungerten, und ob die Frau das wusste, als sie das verstörte Tier in Herrenmenschenuniform rettete und laufen ließ. Oder ob sie es hinterher bereute. Vielleicht tat sie es auch, weil ihr Sohn in einem Rüstungsbetrieb bei Hamburg 12 Stunden am Tag Rohlinge für Granaten schleppen musste und sie betete, eine deutsche Mutter möge sich seiner erbarmen und gut zu ihm sein, so dass ihr Kind lebte und sie es wieder sah. Oder sie tat es für sich selbst und für die Götter, weil das Gastrecht heilig ist, heiliger als Rache und Hass. Ich habe keinen Schimmer. Gewiss, manch einer mag sagen, na und, was willst du, Spinner, denn? Frauen sind eben praktisch. Sie hatte bloß keine Lust, das Blut des Bosch von ihrem Fußboden aufzuwischen, während die Männer sich vor dem Haus besoffen. Sie war nicht großzügig, sie war bequem. Das, was du Güte nennst, ist pure Willkür, abhängig von der Tagesform. Quält dich ein Furz, drückst du ab. Wenn nicht, dann nicht. So simpel ist das. Mag sein. Eins jedoch ist sicher. Ohne diese Frau wäre ich nicht auf der Welt. Und die Knochen des Mannes, der später mein Vater wurde, faulten irgendwo, vergessen, im früheren Feindesland.